Deutschlandfunk. Der Tag.
Sonnenblumenöl, na, wird schwierig gerade. Außer man möchte so 5 Euro pro Liter investieren. Für eine Packung Weizenmehl war ich letztens tatsächlich in 3 Supermärkten. Dass da in Deutschland viel Hamstermentalität mit reinspielt und das aktuell nicht mit realer Verknappung zu tun hat, ist bekannt. Global sieht es aber anders aus. Da hat der Krieg in der Ukraine ganz direkte Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit. Davor hat jetzt auch die Bundesentwicklungsministerin gewarnt.
Man muss es leider so deutlich sagen, Putin nutzt Hunger als Waffe. Denn Hunger führt zu Destabilisierung von Gesellschaften, was letztlich auch den Westen schwächt.
Und dabei ist das sogar nur ein Teil des Problems. Der Klimawandel, die Pandemie, all das zusammengenommen führt dazu, dass die Welt vor der schwersten Ernährungskrise seit Jahrzehnten steht. Sprechen wir gleich drüber mit einem Experten von Brot für die Welt. Und Esken trifft Melnik. Die SPD-Vorsitzende hat heute den ukrainischen Botschafter getroffen. Appeasement quasi. Hinter verschlossenen Türen nach dem öffentlich ausgetragenen Streit um die Waffenlieferung. Aber ist es im Kanzleramt wirklich Zaudern oder ist das besonnenes Handeln in brandgefährlichen Zeiten? Was könnte Deutschland überhaupt liefern, wenn es denn wollte? Gleich hier ein Faktencheck. Der Tag am 20. April 2022 mit Sarah Zerback. Hi. Kein Getreide an feindliche Staaten. Das ist eine klare Drohung des russischen Präsidenten, muss man so verstehen, wer auch immer dann ein sogenannter feindlicher Staat sein soll. Dem will die Bundesentwicklungsministerin was entgegensetzen und warnt auf dem Weg zur Weltbanktagung in Washington davor, dass die Folgen des Ukraine-Kriegs die Ernährungssicherheit zusätzlich gefährden könnten. Dazu will sie unter anderem ein globales Bündnis schmieden, ein zusätzliches internationales. Und das muss man wohl auch vor dem Hintergrund sehen, dass Deutschland in diesem Jahr jetzt die G7-Präsidentschaft innehat. Das rotiert ja immer. Was international passieren müsste, damit die globale Ernährungskrise sich nicht weiter verschärft, auch durch den Ukraine-Krieg? Dazu kann ich mir jetzt eine Einschätzung holen von Francesco Mari, langjähriger Projektreferent für Lobbyarbeit in den Bereichen Welternährung und Agrarhandel bei Brot für die Welt. Hallo.
Guten Tag.
Hallo, guten Tag. Hunger als Waffe haben wir jetzt gerade gehört von der Bundesentwicklungsministerin. Lassen Sie uns das vielleicht mal gemeinsam sortieren. Welche Nahrungsmittel produziert denn, bleiben wir erstmal bei Russland, die dann jetzt nicht mehr wie bisher geliefert werden könnten?
Das ist fast ausschließlich Weizen, die Russland seit ja, inzwischen fast 20 Jahren auf den Markt bringt. Früher waren sie ja selber Weizenimporteure. Und wenn der ausbleiben würde, zusammen mit dem ukrainischen, dann hat das sicher starke Verwerfungen auf den Ernährungsmärkten, die von Weizenimporten abhängig sind.
Von was für Größenordnungen sprechen wir da so, wenn wir vielleicht mal auf den europäischen Markt gucken?
Mehr auf dem europäischen Markt weniger. Wir sind ja, also die EU ist ja, was Weizen angeht, mehr als Selbstversorger. Also Deutschland produziert weitaus mehr Weizen, als wir brauchen. Das macht uns ja sozusagen ja auch Sorgen, weil sie den auf den afrikanischen Ländern vor allem dann billig loswerden. Das heißt, bei Weizen hat das in Westeuropa zumindest, aber ich glaube auch in anderen europäischen Ländern, keine großen Auswirkungen. Was die Ukraine angeht, die sind ja noch Weizen- und Sonnenblumenöl. Das sieht ja jeder jetzt auf dem Supermarktregal. Das kommt dazu, aber nicht aus Russland. Also,
das heißt also, das sind eher dann noch so ein bisschen irrationale Hamsterkäufe, die noch vielleicht gar nicht unbedingt was mit einem Lieferengpass zu tun haben?
Auf jeden Fall. Also was jetzt dieser Mangel an Weizenmehl angeht, das ist nicht nachvollziehbar.
So ein bisschen wie mit dem Klopapier, okay.
Ja.
Kann man also sagen, also die Menschen, von denen ja auch Svenja Schulze spricht, von den Millionen Menschen, die man da jetzt auch vor dem Hungertod bewahren wolle, das sind nicht die Europäer, das sind andere Länder. Wer ist denn da besonders stark von Importen abhängig und würde da besonders leiden?
Das sind, was jetzt Weizen angeht und die Rolle, die Weizen in der Gesamternährung spielt, das muss man auch immer ein bisschen unterscheiden. Mhm. Es gibt viele Länder, die auch aus Ukraine und Russland Weizen erhalten, aber in der Gesamternährung spielt es nicht so eine große Rolle wie in Nordafrika und im Nahen Osten. Also da muss man sagen, also am höchsten ist es in Tunesien zum Beispiel, fast die Hälfte der Kalorien, die Menschen zu sich nehmen, im Durchschnitt natürlich immer, kommen aus Weizenprodukten. Mhm. Und wenn da Weizen teurer wird oder eben ganz wegfallen würde, das ist nicht zu kompensieren, wenn das nicht mehr da ist. Allerdings, die Ägypten zum Beispiel produziert ja über 50% des eigenen Weizenbedarfs selber an. Bei anderen Ländern ist es schwieriger. Also Tunesien ist abhängiger insgesamt beim Weizenkonsum von Weizenimporten. Das ist aber bei weitem nicht bei allen Ländern so.
Aber Sie sagen, es ist nicht leicht zu kompensieren. Das heißt also, man kann es nicht einfach irgendwo anders auf der Welt anbauen und vielleicht dann auch für ein bisschen mehr Geld importieren.
Doch, das schon.
Doch, das schon. Aber das können sich viele Länder nicht leisten. Oder wo ist dann das konkrete
Problem? Genau, also das eigene Land kann es nicht kompensieren durch andere Nahrungsmittel. Aber selbst Weizen ist, wenn nur Ukraine ausfallen würde zum Beispiel, durchaus durch den Export anderer Länder zu kompensieren. Es haben auch welche angekündigt. Indien zum ersten Mal. Indien ist ja ein typisches Beispiel, wie sich ein Land aus der Importabhängigkeit loslösen kann seit der letzten Ernährungskrise. Sie versorgen ihre ganze Bevölkerung inzwischen mit eigenem Anbau von Weizen und anderen Nahrungsmitteln und können jetzt sogar in diesem Jahr, wenn die Ukraine ausfällt, haben sie angekündigt, mehr zu exportieren, auch andere Länder, Australien. Von der Menge her wäre nur die Ukraine durchaus auszugleichen.
Teilen Sie die Sorge also nicht, die jetzt zum Beispiel die US-Regierung geäußert hat oder auch die Bundesregierung, dass eben einige Länder wegen ihrer Abhängigkeit von Getreide da erpressbar werden könnten und sich dann auf die Seite Russlands schlagen könnten in diesem Krieg?
Naja, wenn Russland als Exporteur auf dem Weltmarkt auch ausfallen würde oder eben diese Form der Erpressung anwenden würde, wer bei den UN gegen uns gestimmt hat, der bekommt keine Weizenlieferung, dann wird es natürlich schwieriger. Nehmen wir ein Land wie Senegal, das zu 10-15% seiner Ernährung auf Weizen aufbaut. Frankreich im Prinzip als Hauptexporteur zumindest zum großen Teil durch russischen Weizen abgelöst hat. Und sie haben sich enthalten bei der UN, aber wenn sie jetzt kritischer werden würde, auch auf Druck der EU, dann könnte es natürlich Russland sagen, nee, dann exportieren wir nicht nach Senegal. Das würde natürlich schon zum Problem werden, wenn es da keinen Ersatz gibt, zum Beispiel aus Lagerhaltung in der EU, wenn wir überhaupt mal Weizen mal für Ernährung anbauen würden und nicht nur für Futter und Biogas. Also
das ist in Deutschland hauptsächlich der Fall, ne? Das sind
ja, 60%. Genau, 60% geht zur Verfütterung und 20% für Biogas oder Biotreibstoffe und nur 20% sind ja bei uns Brotweizen. Also das könnte man ersetzen durch andere. Auch Senegal könnte das. Das Hauptproblem momentan, weswegen ja die Rufe nach Unterstützung und nach Maßnahmen von überall her, von NGOs bis zu den Regierungen, ist ja der Preis. Das ist das Problem. Und sie müssen natürlich dafür sorgen, dass der Weizen dann auch da ist und müssen ihn teurer einkaufen. Mhm. Und zwar wesentlich teurer. Und das schafft in vielen Staaten riesige Probleme. Also Ägypten versucht jetzt, Kredite bei der Weltbank aufzunehmen. Also Hungertreiber, wenn man so will, ist momentan vor allem der wahnsinnig hohe Preis. Noch nicht ein Problem der Menge, aber es könnte natürlich sein, wenn Russland mit der Ernährung der Welt spielen möchte, dann kann es das und dann wird es natürlich notwendig sein, Maßnahmen für diesen Fall auch zu haben, auch für die Börsen, dass man da sagt, okay, also irgendwie preisdämpfende Maßnahmen hat, wäre zum Beispiel, dass wir Weizen eben nicht nur verheizen oder verfüttern, sondern ihn auch bereitstellen für diese Länder, indem wir ihn auch zur Ernährungsgrundlage nehmen. Da könnten Spekulanten oder Börsenteilnehmer dann nicht darauf hoffen, dass der Preis noch weiter steigt. Der ist sowieso schon so hoch, war er noch nie. Ja.
Ist das denn kurzfristig möglich, da umzustellen?
Ja, also bei Biotreibstoffen natürlich. Man müsste zum Beispiel, die USA haben das ja schon gemacht. Die haben ja die Beimischungsquote gesenkt. Ja. Das könnte man bei uns machen. Oder auf andere Energieformen. Ist natürlich momentan bei der Energiekrise nicht gerade die zweite große Abhängigkeit. Ja, man könnte ja auch andere Maßnahmen, um weniger Energie zu verbrauchen. Aber das ist nicht unser Thema.
Und was ist mit den 430 Millionen Euro, die der Bundeskanzler jetzt zusätzlich zugesagt hat, um da eben die Ernährung Sicherheit zu gewährleisten? Die sagen, es kostet alles mehr, reicht das? Was müsste mit dem Geld passieren?
Das ist gut, wobei auch da muss man eigentlich, das ist ja aus dem alten Haushalt, für den neuen Haushalt haben wir ja extreme Kürzungen bei Not- und Übergangshilfe. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, also beim Haushalt 22 und beim Ergänzungshaushalt gibt es gar nichts. Das ist nur für sozusagen Ukraine, Geflüchtetenhilfe und solche Dinge. Das fehlt da, aber das Geld kann gleich zur Verfügung gestellt werden. Ist vor allem auch für das Welternährungsprogramm. Also die sind natürlich am größten, weil erstens haben sie auch den günstigen guten Weizen aus der Ukraine vor allem in den letzten Jahren gekauft, nicht wie früher in den USA. Der fällt jetzt weg. Sie müssen zu doppelt hohem Preis Weizen einkaufen. Ihre ganzen Wege, es ist vor allem, sie versorgen ja vor allem auch viele Länder im Nahen Osten, die eben Brot gewöhnt sind. Natürlich könnten die jetzt auf Reis umstellen. Das werden sie auch wahrscheinlich tun, weil Reis momentan eben sehr viel auf dem Markt ist und nicht so teuer. Und dafür kann das Geld verwendet werden. Und das ist ja auch das Versprechen, dass das vor allem für die Nothilfe oder für die Länder, die sowieso in einer Nahrungskrise sind. Das ist wirklich das Schlimmste momentan, dass sozusagen die im Krieg sind, wie in Jemen seit Jahren von Nothilfe, sich nähern können, dass da Rationen gekürzt werden müssen, die sowieso schon zu klein sind. Länder wie Somalia, die dritte Dürre haben oder noch von der Heuschreckenplage kommen, Nordkenia. Andere, die von denen jetzt schon absehbar ist, dass sie in einigen Monaten schlechte Ernten haben werden, wegen dem Klimawandel in Niger und wo Frau Baerbock jetzt gerade war, Niger und Mali, die sind alle für einige Zeit auf Nothilfe angewiesen. Und die wird vor allem das Welternährungsprogramm oder auch NGOs dann zur Verfügung stellen müssen und müssen jetzt aber doppelt so viel zahlen oder noch mehr, wenn es noch schlimmer wird.
Also man muss sagen, tatsächlich leider, der Krieg in der Ukraine so schlimmer ist, der kommt jetzt eigentlich nur noch obendrauf, ne, auf die Probleme, genau, die es sowieso schon gibt. Also genau, die anderen Kriegssituationen und Krisen der Welt, Pandemie, Klimawandel, Sie haben es genannt, da braut sich ganz schön was zusammen.
Ja, das wirkt sich quasi feuerfördernd aus, also krisenverschärfend. Und das ist sozusagen die aktuelle Situation. Mhm. Wenn das noch länger dauert, der Krieg, und wenn tatsächlich Russland auch mit dem Hungerfeuer spielt, ja, indem es mal restriktiv, mal willige Staaten nur bedient, dann wird es natürlich auch in einigen Monaten noch schlimm werden, wenn manche Länder nicht genug kaufen konnten, weil sie eben das Geld nicht haben, um ihre Lager zu füllen. Dann haben wir auch, und der Krieg noch weiter andauert, das heißt, die Häfen, vor allem die Häfen der Ukraine nicht frei werden. Es ist ja wohl nicht so, dass die ganze Ernte der Ukraine nicht eingefahren werden kann. Die haben ja den Winterweizen ja schon ausgesät gehabt vor Kriegsbeginn. Der müsste jetzt gedüngt werden. Wird man sehen, ob das geklappt hat. Aber der kann nicht ausgefahren werden, weil das mit den Zügen nicht klappt. Also da über Rumänien diese Ideen, das sind Unmengen, das geht nur per Schiff. Wenn das nicht passiert und wir haben noch im Winter oder im Herbst Krieg, und das Schlimmste ist ja an diesen Preisen, ist ja nicht die Menge, sondern der Ölpreis. Also dadurch, dass Weizen industriell angebaut wird, ist er ja unheimlich energieabhängig. Also schon bei der Saatgutherstellung, aber es ist noch das Wenigste, aber Dünger und
wird sich auch vervierfacht, habe ich jetzt
genau gelesen. Und vor allem ist das ja auch auf Grundlage von Erdgas, ja, was gerade momentan ja auch nicht gerade massenhaft auf dem Markt ist. Und es ist natürlich die maschinelle Ernte, ja, die wahnsinnig viel Energie verbraucht. Und dann die Verarbeitung, also die Mühlen. Ja, und deswegen ist der große Preisanschub vor dem Krieg, aber auch jetzt noch, ist an den Ölpreis gekoppelt.
Also nicht nur, dass international die Lieferketten und die Produktionsketten miteinander verwoben sind, sondern auch natürlich die internationale Zusammenarbeit auf vielen Wegen. Ja. Jetzt sagt die Bundesentwicklungsministerin, das muss ein Baustein sein, dass wir da die Zusammenarbeit eben stärker koordinieren, also auch der internationalen Organisationen, der Geber auch. Gibt es denn international ein Interesse an dieser Zusammenarbeit oder ist sich da irgendwie auch jeder ein bisschen selbst der Nächste? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, also in dem Fall, es gibt schon lange Organisationen, die genau für diesen Krisenfall ja da sind. Deswegen sind wir ehrlich gesagt auch ein bisschen verwundert, warum die Ministerin heute Morgen sozusagen ein neues Gremium jetzt wieder schaffen will und dann auch noch bei der Weltbank. Es gibt ja das Gremium seit der letzten Ernährungskrise, was ja geschaffen wurde, ist der Welternährungsrat, in dem eben genau die Akteure, die Frau Schulze heute Morgen genannt hat, schon seit über 15 Jahren zusammenarbeiten, nämlich die Staaten, die Privatwirtschaft, aber eben auch Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft und der Bäuerinnen und Bauern weltweit, die eben für neue Ernährungssysteme sich einsetzen, die diese Krisen eben nicht entstehen lassen oder bei Krisen miteinander reden, was kann jede und jeder beitragen, denn auch Bäuerinnen und Bauern in Nachbarländern oder in anderen Ländern können mit Unterstützung natürlich, gerade in tropischen Ländern kann man sehr schnell aussehen und ernten, ihren Beitrag leisten in solchen Krisen. Es muss nicht nur die große sozusagen Weizenproduktion sein, sondern man ernährt sich ja auch von anderen Produkten. Und dieses Gremium wurde überhaupt nicht erwähnt oder gefragt, sondern man schafft jetzt bei der Weltbank, die natürlich, und das begrüßen wir ja, immer zuständig ist, wenn es ums Geld geht, dass sie Geld zur Verfügung stellen, nur dass sozusagen die Weltbank entscheidet, wo jetzt und wie eingegriffen wird und nicht die dafür zuständigen Expertinnen und Experten und vor allem Bäuerinnen und Bauern mitentscheiden im Welternährungsrat. Das ist, das können wir überhaupt nicht verstehen, warum.
Wie erklären Sie sich das?
Naja, das ist so eine Rivalität auch zwischen dem, die wir dachten jetzt mit der neuen Regierung überwunden zu haben, zwischen dem BML und dem BMZ. Letzte Woche waren wir noch bei Minister Özdemir zusammen, haben auch eine Aktion zusammen gemacht zu dem Thema. Und da hat Herr Özdemir klar gesagt, ich setze mich für eine Sondersitzung des Welternährungsrates jetzt ein, um diese Problematik zu lösen. Und eine Woche später kommt jetzt Frau Schulze, ohne es zu erwähnen, aus derselben Regierung, aber aus dem anderen Ministerium. Also für uns ist das unbegreiflich und wir hoffen, dass es bis Freitag, da soll ja die Struktur verkündet werden, auch korrigiert wird und vor allem eben der Welternährungsrat da mit einbezogen wird und eigentlich seinen Vorgaben von der Weltbank gefolgt wird. Ich gebe Ihnen aber recht, um auf Ihre eigentliche Frage, dass in allen, das erleben wir in allen internationalen Organisationen, ist momentan der große Streit, wie geht man mit Russland um? Die G20 haben da jetzt eine eigene Formel. Die wollen ja auch einen Gipfel machen. Ich glaube auch am Wochenende. Indonesien lädt ja ein und wollen zwar Russland einladen, aber isolieren. Wie das funktioniert, weiß ich auch nicht. In der WTO gibt es großen Streit, ob die große Ministerkonferenz stattfindet mit oder ohne Russland. In der Weltbank sitzen sie ja auch. Aber ich denke, solange sich alle anderen Staaten einig sind, wird man Russland auch sozusagen isolieren können. Und ohne sie entscheiden. Und das sind ja Entscheidungen über Geld, über Initiativen. Da kann man nur hoffen, dass man den Druck auf Russland aufbaut, nicht mit Hunger zu spielen.
Ich zähle mal auf, was alles so zu schweren Waffen gehören könnte. Also Kampfpanzer, gepanzerte Kampffahrzeuge, Artillerie, Kampfflugzeuge und Kampfhubschrauber bis hin zu Kriegsschiffen. Das alles fordert die Ukraine dringend oder zumindest in Teilen, um sich gegen den russischen Angriffskrieg zu verteidigen und um in der Schlacht um den Donbass zu bestehen. Der Bundeskanzler hat dazu Dienstagabend extra eine Pressekonferenz einberufen. Von direkten schweren Waffen aus Deutschland hat er aber auch dieses Mal nicht gesprochen.
Wir haben die deutsche Rüstungsindustrie gebeten, uns zu sagen, welches Material sie in nächster Zeit liefern kann. Die Ukraine hat sich nun von dieser Liste eine Auswahl zu eigen gemacht. Und wir stellen ihr das für den Kauf notwendige Geld zur Verfügung.
Und nur kurz darauf hat der ukrainische Botschafter in Deutschland dem ZDF dann ein Interview gegeben und klang irgendwie auch nicht schlauer als vorher.
Ja, das Problem ist, dass diese quasi bereinigte Liste, die wir bekommen haben von der Bundesregierung vor ein paar Wochen, dass auf dieser Liste gar keine schweren Waffen sich befinden. Und deswegen, wir wissen gar nicht, was für diese 1 Milliarde Euro, die jetzt heute verkündet wurde, was da bestellt werden kann, weil die Waffen, die wir brauchen, die sind halt nicht auf dieser Liste.
So, und zwischen diesen beiden Positionen geht es nun seit Wochen hin und her. Die Ukraine erhöht den Druck in dem Maße, in dem auch der militärische Druck Russland zunimmt. Doch das Thema schwere Waffen bleibt ein umstrittenes, zunehmend ja auch in der Bundesregierung selbst. Schauen wir uns mal die einzelnen Argumente an und holen uns eine Einschätzung unseres Deutschlandfunk-Korrespondenten für Sicherheitspolitik, Markus Pindur. So steht es ja in voller Schönheit auf deiner Visitenkarte. Markus, ich grüße dich.
Schönen guten Tag.
Das wichtigste Gegenargument, das wir ja jetzt schon seit Wochen von Bundeskanzler Scholz hören, also gegen die Lieferung schwerer Waffen, das ist, dass Deutschland eben nicht direkt zur Kriegspartei werden soll, um Schlimmeres zu verhindern, ne? Gott bewahre einen Atomkrieg. Wäre Deutschland denn mit diesem Liefern von schweren Waffen automatisch Kriegspartei?
Nein. Jedem Staat ist es unbenommen, Waffen zu kaufen. Und jedem Staat ist es auch unbenommen, diese Waffen zu verkaufen. Also wenn wir Waffen an die Ukraine liefern, dann entscheiden wir das nach unserer Maßgabe und nach unserem Sicherheitsinteresse. Und wenn unsere Bundesregierung und der Bundestag entscheiden, dass das tatsächlich in unserem Sicherheitsinteresse ist, dann können wir Waffen liefern. Damit werden wir nicht automatisch Kriegspartei. Das ist ein bisschen ein Scheinargument, was immer vorgeschoben wird. So eine Art vorauseilender Gehorsam vor Putin, der ja auch damit gedroht hatte, Konsequenzen folgen zu lassen, wenn man Waffen liefert. Wie man aber gesehen hat, selbst Staaten, die an die Ukraine mehrere Dutzend T-72 russische Panzer geliefert haben, die aber nicht von Russland in irgendeiner Form unter Druck gesetzt wurden. Also das ist völlig legitim. Und das mit dem Atomkrieg, der dann gleich folgt, das ist so eine deutsche Besorgnis, die nach Ansicht der meisten führenden Experten keinen besonderen Hintergrund hat. Ja, Russland verfügt über taktische Atomwaffen. Nein, die sind aber noch alle in ihren Bunkern und da ist bisher auch nicht absehbar, dass die tatsächlich eingesetzt würden.
Klar, keiner von uns kann in die Psyche des russischen Präsidenten schauen, aber soweit erstmal zu den Fakten der Sicherheitsarchitektur. Du sagst ja jetzt, andere Länder liefern. Das ist ja so ein bisschen, da sind wir direkt beim zweiten Argument, was der Bundeskanzler gerne als Konter einbringt und auch Teile der SPD eben zu sagen, wir machen keine Alleingänge, wir stimmen uns da international ab und liefern jetzt hier keine schweren Waffen. Aber andere Länder sind ja zum Beispiel die USA, Belgien, Niederlande, ich glaube Tschechien auch, die liefern Artillerie. Also wie abgestimmt ist das Ganze dann überhaupt?
Also ich glaube nicht, dass sich irgendjemand in der NATO-Zentrale beschweren wird, wenn wir Waffen liefern, die ja alle anderen auch liefern. Also Tschechien zum Beispiel hat die besagten mehrere Dutzend Kampfpanzer der sowjetischen Bauart T-72 und auch sowjetische aus Altbeständen Schützenpanzer auf den Weg gebracht. Die USA wollen Hubschrauber liefern, 200 gepanzerte Mannschaftstransporter, Feldhaubitzen und 40.000 Artilleriegeschosse. All das kann man in die Kategorie der schweren Waffen einordnen und ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand bei der NATO beschweren wird darüber, wenn die Deutschen diese Waffen auch liefern.
Da kommen wir zu einem nächsten Problem. Also wenn Deutschland jetzt Waffen liefern würde aus deutscher Produktion, dann, so heißt es als Gegenargument, dann könnten die Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine oder diejenigen, die da jetzt tatsächlich an der Front stehen, die gar nicht bedienen. Ist das so?
Also wenn man die Verlautbarungen aus der Ukraine hört, dann ist es nicht so. Ein ausgebildeter Panzerfahrer, ich sag mal auf einem sowjetischen Panzer, der kann auch innerhalb weniger Wochen auf einen deutschen Leopard 1 auf jeden Fall umgeschult werden, vielleicht sogar auf einen Leopard 2. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber das ist innerhalb weniger Wochen machbar, sagt zum Beispiel auch der ehemalige Bundeswehrgeneral Egon Rams. Der veranschlagt da sogar nur zwei Wochen für eine solche Umschulung. Das ist wirklich ohne Umstände, ohne größere Umstände möglich. Schwieriger ist in der Tat dann die Wartung und die Belieferung, genau, Ersatzteile und die Belieferung mit Munition sicherzustellen. Da steht eine ganze Kette hinter, eine ganze Lieferkette, die muss natürlich auch präsent sein und aufgebaut werden. Das geht nicht ganz so schnell, das ist in der Tat richtig. Also insofern, das ist auch ein vorgeschobenes Argument, das stimmt so nicht.
Wäre denn dann dieser Ringtausch, der ja so ein bisschen als Kompromiss dient, eine gute Idee? Also zu sagen, Deutschland zum Beispiel zahlt NATO-Partnern einen Ausgleich, die dann wiederum ihre eigenen Waffen sowjetischer Bauart liefern können. Also ginge das, um eben das Problem von Ersatzteilen, Wartung und so zu umgehen? Geht das in der internationalen Abstimmung?
Das kommt darauf an, ob diese Partnerregierungen sich darauf einlassen. Mhm. Aber im Prinzip könnte das natürlich gehen. Annalena Baerbock hat vor 3 Stunden auf ihrer Pressekonferenz gesagt, sie ist ja gerade in den baltischen Staaten unterwegs. Und sie hat gerade gesagt, dass genau so etwas möglich wäre, da wo Deutschland nicht schnell liefern kann. Also da ist ja immer von diesen Marder-Panzern die Rede, die aber derzeit nicht einsatzbereit sind, die erst innerhalb von 6 Wochen maximal einsatzbereit wären, dass also da andere Staaten einspringen, Waffen liefern aus sowjetischer Produktion, die sich gut natürlich bei den Ukrainern eingliedern, wo die auch die Ersatzteile haben und die Reparaturmöglichkeiten, dass man die sozusagen schnell liefert und dafür dann diesen Staaten entweder einen Ausgleich bezahlt oder sie dann später beliefert mit deutschen Panzern, Marder-Panzern aus deutscher Produktion von Rheinmetall.
Mhm. Und wenn wir da auf die Altbestände schauen, was da noch sozusagen in der Garage der Bundeswehr steht, um es mal flapsig zu sagen, ist das wirklich so, wie es jetzt oft eben aus der SPD heißt, auch von Kanzler Scholz, dass wir da keine schweren Waffen mehr aus Altbeständen entbehren können?
Das ist immer eine Einschätzungsfrage. Aber wenn Sie sich noch erinnern daran, wie der Inspekteur des Heeres gesagt hat, wenn wir jetzt also noch in ein weiteres Manöver, NATO-Manöver ziehen müssen, dann stehen wir blank da. Bei der Bundeswehr ist in der Tat relativ wenig entbehrbar. Und kann man auch immer wieder von den Militärs hören, dass sie sagen, wir haben genug damit zu tun, unsere NATO-Aufgaben zu bewältigen. Zum Beispiel im Baltikum, wo Deutschland ja die Führungsnation ist. Ich bin da kürzlich gewesen. Das ist natürlich so, dass dort die modernsten Waffen aufgefahren werden und dass die dort im Einsatz sind und dass die Kapazitäten relativ gering sind. Es gibt diese bekannten Marder, über die wir schon sprachen. Die sind noch bei der Bundeswehr irgendwo untergestellt, aber die sind nicht einsatzbereit. Dann gibt es noch ungefähr 100 Leopard 1 Panzer, die bei einer Firma in Norddeutschland eingelagert sind, die aber auch nicht unmittelbar einsatzbereit sind, die einsatzbereit aber gemacht werden können innerhalb von Wochen und Monaten. Und das hat auch Annalena Baerbock so gesagt, dass Deutschland sich auch mittel- bis langfristig an der Unterstützung der Ukraine beteiligen wolle. Das würde halt heißen, dass man erst in 3 Monaten liefert, wo andere vielleicht schon schneller liefern könnten. Und sie sagte, dass wir auch in 3 Jahren noch die Ukraine militärisch unterstützen werden. Mhm. Das ist eine sehr weitgehende Zusage, wenn man sich anschaut, wie schwach das Echo aus dem Kanzleramt in den letzten Wochen zu diesem Thema war.
Lass mich mal zusammenfassen oder abbinden, wie es ja gerade immer so schön heißt. Wir liefern also keine schweren Waffen, aber dafür gibt es ja jetzt nochmal zusätzlich zu den Milliarden, von denen du gerade schon gesprochen hast, 2 Milliarden Euro zusätzlich an weiteren Militärhelfen. Ist denn da klar, wofür die jetzt ausgegeben werden sollen?
Das entscheidet im Wesentlichen ja die Ukraine. Das hat die Bundesregierung ja so gesagt. Die Ukraine kann in Deutschland Waffen einkaufen, bekommt dann unkompliziert auch das Geld dafür zur Verfügung gestellt. Aber das entscheidet die Ukraine und man kann damit rechnen, dass es sich da im Wesentlichen um Luftabwehr, Schützenpanzer und Panzer handeln wird, die die Ukraine einkaufen wird.
Das war der Tag am 20. April 2022. Morgen mit meiner Kollegin Sonja Meschkat. Ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuhören und tschüss.